Kanzlerin Merkel freute sich kürzlich überaus, dass der Vorname Milan nach einem, wie sie sagte, deutschen Waffensystem, einer deutschen Rakete mit nuklearen Anteilen benannt wurde. Man fragt sich, in welche Richtung dieses Thema geht und wie wichtig Atomwaffen gerade in unserer heutigen Zeit noch sind. Sie scheinen eine große Rolle zu spielen. Zu diesem Thema haben wir uns heute Friede Wagner eingeladen. Er ist Filmemacher, Grimme-Preisträger, Träger des Europäischen Fernsehpreises und seit Jahren auch Regisseur von vielen investigativen Dokumentationen, auch gerade zu diesem Thema. Herr Wagner, vielen Dank, dass Sie da sind.
Gerne.
Herr Wagner, vielleicht als kleiner Einstieg. Die Atomwaffen, die Deutschland für die Vereinigten Staaten lagert und vielleicht auch zur Nutzung bereitstellt, wurden modernisiert und gerade auch in Büchel, die neuen Waffen wurden dort stationiert. Vielleicht als Einstiegsfrage, für wie relevant halten Sie denn derartige Atomwaffen für die Weltpolitik, für die Geopolitik?
Also Atomwaffen sind natürlich überhaupt nicht die Antwort auf irgendeine politische Situation. Ich bin immer weiterhin der Meinung, dass Atomwaffen wirklich auch weiterhin nur der Abschreckung dienen. Also es wird keinen Staat geben, würde ich mal so behaupten, der diese Waffe nach den Ereignissen von Nagasaki und Hiroshima noch anwenden würde. Das glaube ich ganz einfach nicht. Dazu sind die Folgen, werden ganz einfach zu furchtbar sein. Aber sie sind natürlich vielleicht ganz interessant für das politische Engagement und für die politischen Argumente, dass man die natürlich erneuert, dass man immer darauf hinweist, die sind noch furchtbarer als früher und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, sie sollen im Keller bleiben, sie sollen da bleiben, wo sie sind, obwohl es natürlich besser wäre, wenn wir zum Beispiel diese Waffen, die in Büchel stationiert sind, endlich los wären. Ja? Sollen die Polen oder sonst wer die nehmen? Ne? Also ich finde, es wäre an der Zeit, wir haben lang genug den Vasall der USA gespielt, das sollen andere mal dran gehen. Aber dass die da eingesetzt werden oder so, das glaube ich nicht. Mhm. Das wäre ja die totale Katastrophe.
Also Sie würden auch gerade sagen, als Drohpotenzial ja, tatsächlich als strategische Waffe wahrscheinlich nein.
Richtig, mhm. Richtig.
Sie haben ja nun gerade auch zu dem Thema von nicht von den großen Atomwaffen, sondern von, sagen wir mal, kleinen Atomwaffen, die auch in der konventionellen Kriegsführung wie Panzer gegen Panzer Kriegsführung, durchdringende Munition gegen Panzerung, einen Film gemacht, auch der sehr große Wellen geschlagen hat und, sagen wir mal, im Verlauf danach auch wurden sie problematisch für die Zusammenarbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diese Waffen haben aber trotzdem eine große Relevanz und vielleicht auch gerade deswegen. Können Sie vielleicht mal ausführen, was für eine Relevanz diese kleinen Atomwaffen für die Kriegsführung haben?
Genau genommen sind das ja keine Atomwaffen in dem Sinne. Es sind Uranwaffen. Das heißt, die werden hergestellt aus einem Abfallprodukt der Atomindustrie. Ne? Und das ist schrecklich genug, dass man also sich Gedanken gemacht hat, es gibt etwa 1,3 Millionen Tonnen von abgereichertem Uran und man hat sich gefragt, wo soll das hin? Und dann kamen eben die Waffendesigner auf die glorreiche Idee, weil sie gesehen haben, wenn man das zu einem Pfeil, zu einem Stab formt und beschleunigt, dann geht das eben durch Beton, durch Eisen, durch gepanzerte Systeme hindurch, wie ein heißes Messer durch Butter. Ne? Und darum halte ich eben die Gefahr. Und diese Waffen wurden ja ständig in allen Kriegen von den USA und ihren Alliierten, also der Koalition der Willigen, und da gehört die NATO dazu, werden die ja ständig eingesetzt. Ob das jetzt im Irakkrieg I, im Irakkrieg II, 2003, ob das im Kosovo, in Afghanistan, in Libyen war, das ist ja schrecklich genug. Aber sie wurden überall da eingesetzt. Und zwar hemmungslos, obwohl man weiß, wie gefährlich diese Waffen sind, dass sie Missbildungen hervorrufen, dass sie Krankheiten hervorrufen. Und dass man das aber politisch und auch in den Medien ganz einfach wegschiebt und eigentlich inzwischen nicht mehr erzählt, oder die, daran erinnert, wie gefährlich das ist, das halte ich eben für ganz gefährlich, für ganz schrecklich. Und Büchel und die Atombomben und die Atomwaffen, die dort und anderswo lagern, ja, sind ein Drohelement. Aber diese Waffe, von der wir jetzt reden, diese Uranwaffen, die Urangranaten, die Uranbomben, die werden ja ständig eingesetzt. Ne? Und es gibt eben einen Weg dahin, das wurde signalisiert. Immer wieder wurde ja in den Vereinten Nationen aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, dass diese Waffen eben Krebs hervorrufen, dass sie den genetischen Code verändern, dass Missbildungen dadurch missgebildete Kinder geboren werden. Das berücksichtigt man eben in keiner Weise. Man spielt also immer das in die Höhe mit den Atomwaffen, mit den Bomben, die irgendwo lagern. Ich halte das eben, den Einsatz der Uranwaffen, für viel gefährlicher und kann das eben auch begründen, weil eben systematisch, so hat Deutschland zum Beispiel bei der Abstimmung in den Vereinten Nationen bisher immer dafür gestimmt, dass diese Waffe geächtet, das heißt verboten wird. 2012 haben so noch 155 Staaten dafür gestimmt, diese Waffe zu verbieten, zu ächten. 2014 im Dezember hat sich dann Deutschland zum ersten Mal der Stimme enthalten. Und auch andere Nationen, zum Beispiel viele Staaten, viele baltische Staaten, sodass jetzt nicht mehr 155 für Ja gestimmt haben, sondern nur noch 150. Das heißt, dass wir sind auf dem absteigenden Ast. Dazu kommt, und das ist noch interessanter, hat Hans Rühle, ehemaliger Chef des Planungsstabes im Verteidigungsministerium, Ende April der Welt am Sonntag ein Interview gegeben, wo er in etwa sagte, dass der deutsche Leopard 2, das ist ja die Panzerwaffe überhaupt, wird gern gekauft, speziell von saudischen Staaten und so weiter, arabischen Staaten, dass dieser Panzer gegen den neuen russisch geplanten Panzer, der demnächst auf den Markt kommen wird, der T-14 Armata, überhaupt nichts ausrichten kann, wenn er nicht Urangranaten hat. Und die haben wir nicht. Das haben wir eben damals noch in den 80er Jahren, war die Friedensbewegung Gott sei Dank so stark, dass sich das Verteidigungsministerium, obwohl ja die Waffe auch in der Bundesrepublik entwickelt worden war, zur Einsatzreife entwickelt wurde, hat man sich nicht getraut, der Bundeswehr diese Waffe in die Hand zu geben. So, das heißt, jetzt macht jemand, der einen gewissen Namen hat, darauf aufmerksam, wenn wir diese Waffe nicht haben, sondern nur diese Wolfram-Geschosse, und die können schon gegen diesen geplanten russischen Panzer nichts aussetzen, brauchen wir Uranwaffen. Und wenn man dann weiter guckt, dann kommt der dritte Punkt nämlich ins Spiel. Im Juli hat Krauss-Maffei Wegmann, also die Panzerschmiede der Bundesrepublik, wo der Leopard 2 hergestellt wird, die haben ein Abkommen geschlossen mit der französischen Panzerschmiede Nexter, dass sie sich zusammenschließen werden. Und das heißt, Nexter hat den Panzer Leclerc hergestellt und aus diesen beiden Systemen soll also ein neues europäisch-deutsch-französischer Panzer geschaffen werden, der diesem russischen Panzer ebenbürtig ist, aber dann auch nur ebenbürtig, weil eben die französische Firma Nexter seit Jahrzehnten Uranmunition, Urangranaten und Uranbomben herstellt. Und dieser neue Panzer wird dann, leider Gottes, wahrscheinlich nur effektiv sein, wenn er eben auch diese Uranmunition hat. Mhm. Und das wäre für mich die Katastrophe überhaupt.
Wir müssen vielleicht mal, um das nochmal für die Zuschauer, die noch nicht in dieser Thematik so drin sind, mal von vorne ein Stück weit aufrollen. Also Sie haben ja auch vorhin beschrieben, ganz am Anfang, man hat diese Abfallprodukte der Atomwaffenproduktion. Fragt sich jetzt, was machen wir damit? Und findige Waffenproduzenten kommen auf die Idee, das könnten wir doch für Waffen verwenden. Offensichtlich durchdringen die Beton, durchdringen die Panzerung und sind in dieser Weise sehr effektiv. Aber wie zum Beispiel auch Ihr Film gezeigt hat, eine Todesstaub, Deadly Dust, dass nicht ohne einen Preis kommt, dass nämlich die Umgebung dort stark verseucht werden kann, dass es dann zu Menschen, die sich einfach nur in der Umgebung aufhalten, dass es da zu Missbildung bei den Kindern kommt, zu Todesfällen natürlich auch, dass da Krankheit und Tod in dieser Region dadurch entsteht. Ja. Ja. Und dass das auch eine sehr, deswegen eigentlich eine verantwortungslose Handlung ist. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich diese politischen Entwicklungen, die Sie hier, wie Sie beschreiben, ja im Prinzip darauf hinauslaufen, das sogar noch zu verstärken. Also Sie haben genannt die Ächtung von Atomwaffen. Deutschland macht da plötzlich nicht mehr mit, enthält sich mal ganz vorsichtig. Dann haben wir diesen Hans Rühle, der sagt, okay, wir brauchen diese Geschosse. Und dann haben wir diesen Zusammenschluss von diesen riesigen Panzerproduzenten, ne, zu einer Panzerschmiede, die wahrscheinlich dann auch Uranmunition verwenden wird. Also es scheint so, als ob man da einen Weg ebnet. Würden Sie sagen, das ist vielleicht diese Richtung, die auch passiert?
Also das sagen Sie exakt so. Ich habe es vielleicht gar nicht so gut präsentiert, wie Sie das jetzt gesagt haben. Für mich ist das eine stetige Entwicklung in eine Richtung, weil diese Waffe für die Alliierten ganz einfach die effektivste Waffe ist. Man hat nichts Besseres. Man verwendet nur inzwischen nicht nur abgereichertes Uran, also ein leicht strahlendes Abfallprodukt der Atomindustrie, sondern man verwendet ja inzwischen, das ist wissenschaftlich selbst von den amerikanischen Militärwissenschaftlern bewiesen, man verwendet auch das Material aus ausgemusterten Brennstäben. Und darin ist das sogenannte Uran-236. Und das ist hochradioaktiv und noch giftiger als abgereichertes Uran. Und das ist eben das Entsetzliche. Und diese Brennstäbe sind natürlich gesäubert, chemisch gesäubert. Aber da eine chemische Reinigung, Säuberung nicht effektiv ist, also man zieht zum Beispiel Plutonium raus, aber das ist nicht hundertprozentig. Das heißt, in diesen ausgemusterten Brennstäben ist immer auch Plutonium. Und Plutonium ist überhaupt der giftigste Stoff der Welt, überhaupt. Ne? Da gibt es, glaube ich, noch Polonium, aber das gibt es nur in kleinen Mengen. Aber Plutonium gibt es dann eben in größeren Mengen. Das heißt, es wird mit dem feinen Todesstaub, wie ich ihn nenne, durch das Verbrennen von bis zu 5000 Grad, wird das eben überall in der Welt verteilt und mit den atmosphärischen Winden um die ganze Welt gedrungen, auch nach Deutschland. Und außerdem, was man immer vergisst, es gab ja in Deutschland gravierende Unfälle, zum Beispiel Remscheid am 8. Dezember 1988 ist ein A-10-Jagdbomber der Amerikaner in einen Vorort von Remscheid gerast, explodiert und entfachte eine Katastrophenlandschaft von 350 Meter Länge. Das heißt, eine ganze Straße war ein brennendes Inferno. Und dieser Jagdbomber hatte nachweislich neben chemischen Waffen eben auch Uranmunition. Das ist bewiesen.
Und was hatte das für Folgen für den Ort, vielleicht um das mal klar zu machen?
Ja, es gibt natürlich Erkrankungen. 2-3 Jahre später, Feuerwehrleute, die da gelöscht haben, erkranken, es sind missgebildete Kinder geboren worden. Und das ist eben auch systematisch von der Landesregierung, von der Bundesregierung, von der örtlichen, von der Oberbürgermeister natürlich abgestritten worden.
Wenn man gerade aber auch weiß, dass derartige Missbildung, derartige Konsequenzen, gesundheitliche Konsequenzen für die Bevölkerung, für die zivile Bevölkerung bei solchen Aktionen entstehen kann. Wieso, natürlich, es gibt viele Begründungen dafür, aber Ihrer Meinung nach, wieso unterstützt gerade die deutsche Regierung weiterhin die Verwendung von solchen Waffen und vertuscht eben auch solche Zwischenfälle und stellt sich da nicht klar auf eine Seite und sagt, okay, gerade auch im Sinne unserer Bevölkerung, wieso wird das nicht verhindert?
Also ich glaube, das liegt leider an Wissenschaftlern, die natürlich, ich will nicht sagen korrupt sind, ich will auch nicht sagen, dass sie direkt käuflich sind, aber es gibt natürlich immer Wissenschaftler, die einen Karrieresprung machen wollen. Und wenn Sie mit Ihrem Institut, ich denke mal, wir haben ja unseren Film gedreht im Institut für Strahlenschutz in Neuherberg, Landtag bei München. Das wurde geleitet von einem bestimmten Professor. Und wenn dieser Professor, der übrigens heute gilt als richtig, als der Verharmloser für Uranwaffen überhaupt, ja, wenn der also für sein Institut Aufträge schaffen will, wie zum Beispiel die Untersuchung von 1000 Urinproben von eingesetzten Soldaten im Kosovo, ja, aber auch von Zivilleuten, ne, dann zieht er natürlich für sein kleines Institut einen wirklich guten Auftrag an Land. Und dann darf er natürlich nicht, wenn der Auftrag auch noch vom Verteidigungsministerium kommt, ja, darf er natürlich nicht Uranmunition im Urin finden, der da untersucht wurde bei 1000 Leuten. Ja. Und das habe ich ja ihm auch zum Vorwurf gemacht. Ne. Ich habe damals im Auswärtigen Amt, wo wir mal beide eingeladen waren, neben anderen auch Wissenschaftlern, hochkarätigen Wissenschaftlern, habe ich diesen Mann, ich kann den Namen nennen, Professor Paretzke, der ist inzwischen in Pension, vorgeworfen, dass er das eben systematisch verschweigt, obwohl sein Institut also auch Untersuchungen gemacht hat, zum Beispiel in simulierte Lungenflüssigkeit wurde eben abgereichertes Uran reingetan und siehe da, es stellte sich heraus, dass das eben nicht ganz einfach verschwindet und vom Körper ganz schnell abgebaut wird, sondern es stellte sich heraus, dass die Hälfte bis zwei Drittel im Körper verbleibt und natürlich sich dann, weil sie so winzig sind, das sind ja Nanopartikelchen, das heißt 100-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen und die wandern natürlich überall hin, ja, in die Lunge, in den männlichen Samen, in die weibliche Eizelle, ins Gehirn. Und so werden eben nicht nur Krankheiten und Krebs und Leukämie hervorgerufen, es wird auch der genetische Code verändert. Das heißt, so werden missgebildete Kinder geboren. Und das Schreckliche ist eben, es ist nicht wie bei Kontergan. Wenn Kontergan-Kinder, die eben heute ja schon ältere Menschen sind, die auch zeugungsfähig waren, sagen wir mal ein Kontergan, Männlein und Weiblein, die zeugen Kinder, dann bekamen die garantiert gesunde Kinder. Das heißt, es hat sich nicht auf die Kinder, auf die Nachwelt und auf die Kindeskinder ausgewirkt. Aber bei Uran ist es so, das kriegen sie aus dem genetischen Code nie mehr raus. Auch über Jahrhunderte nicht. Ja? Das ist wie eben als nach dem Krieg wurden durch farbige Soldaten Mischlingskinder geboren. Und dann, die werden auch zwischendurch ist immer mal ein Weißer, aber dann kommt wieder ein genau schokoladenfarbenes Kind hinzu, weil das eben im genetischen Code drin ist. Und genauso ist es bei Uran. Das geht über Jahrhunderte nie mehr raus. Mhm. Und das ist die Katastrophe. Und das wird systematisch verschwiegen. Das mache ich diesen Regierungen, nicht nur unserer Regierung, eben auch der amerikanischen Regierung zum Vorwurf. Schauen Sie, allein im Golfkrieg 1, 1991, waren 700.000 amerikanische GIs, 700.000. Von denen sind inzwischen 30.000 gestorben an merkwürdigen, aggressiven Erkrankungen. Da ist auch Herzversagen dabei, da ist Krebs, da ist Leukämie und so weiter. Aber 235.000 sind noch dazu arbeitsunfähig krank. Von 700.000 sind 235.000 arbeitsunfähig krank. Um die kümmert sich niemand. Mhm.
Vielleicht um da mal den Zusammenhang herzustellen, den Sie auch zeichnen. In welchem Rahmen wurden damals Urangeschosse eingesetzt im ersten Golfkrieg?
Also im ersten Golfkrieg wurden die praktisch getestet. Da wurde die GPU 28, die Nachentwicklung GPU 31, die wurde mit Schiffsraketen weggeschickt. Die hatten zum Beispiel, waren die so ausgestattet, dass wenn der Angreifer wusste, der Pilot, dass er meinetwegen im Fernsehzentrum, im Nachrichtenzentrum von Bagdad die Bombe abladen soll, lasergesteuert, ja, und er wusste, das Gebäude hat 14 Stockwerke und 3 Kellergeschosse, dann konnte man an der Bombe einstellen, dass sie also 17 Stockwerke zählen muss, die sie durchdringen muss, bis sie explodiert. Und dann explodiert sie also im letzten Kellergeschoss und verbreitet ihre tödliche Wirkung. Und aber um zu verheimlichen, dass das eine Uranbombe war, war noch hinterher eine kleine weniger starke Explosion eingebaut, systematisch, um die Reste also in die Atmosphäre zu bringen, also hochzuschleudern und dann mit den atmosphärischen Winden irgendwo abzulagern, aber eben nicht da, wo man die Bombe eingesetzt hat. Das heißt, man hat bewusst, willentlich und systematisch sowas gemacht und wundert sich dann, dass also woanders, wo überhaupt keine Bombe zum Einsatz war, Menschen an Leukämie erkranken, missgebildete Kinder geboren werden. Und man könnte das ganz einfach untersuchen. Man müsste jedem Verstorbenen eine Knochenstanze entnehmen, ja, und das massenspektroskopisch untersuchen. Dann könnte man sofort feststellen, ob da abgereichertes Uran drin ist, Uran-236, Thorium oder sonst was.
Würden Sie sagen, gerade auch in dem Kontext, wir haben ja gerade besprochen, es ist einerseits eine effektive Waffe in dem, was wir machen sollen. Ne? Also sie kann, wie Sie schon gesagt haben, etliche Stockwerke durchdringen und dann, wenn man halt das mit dem Zählen macht, kann man sehr präzise dort auch Vernichtung bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine problematische Waffe, weil einerseits, es wird zumindest von normalen Leuten geächtet, ne, was man auch trotzdem noch an der sehr hohen Ablehnung der Staaten, die ja nur am Veto weniger Staaten, oder ist es nur die USA, die ein Veto gibt? Oder noch
Nein, andere? Es sind immer drei Staaten, es sind eigentlich vier Staaten, wobei aber der vierte Staat nicht vetoberechtigt ist, das ist nämlich Israel, der diese Waffe auch hat, und eben Großbritannien, Frankreich und USA, Großbritannien, Frankreich und Israel, aber Israel ist, wie gesagt, nicht vetoberechtigt.
Ja. Und jetzt haben wir diese Staaten, diese Regierungen, die das wollen, aber es gibt ja, wenn man darüber berichtet, immer einen großen Widerstand in der Bevölkerung auch gegen den Einsatz von derartigen Waffen. Sie ist natürlich strategisch einerseits sehr funktional, auf der anderen Seite aber eben kann man sie der Öffentlichkeit eigentlich nicht verkaufen. Warum würden Sie sagen, wird das trotzdem so verwendet? Ist es tatsächlich die strategische Wirkung, die dort halt im Vordergrund steht? Hat das was mit finanziellen Interessen zu tun, weil man es dann gerade besonders teuer verkaufen kann, weil es so Hightech ist? Oder warum wird gerade eine so, sagen wir, unmenschliche Waffe halt verwendet und, wie wir ja vorhin auch aufgezeichnet haben, sogar noch gefördert in der Zukunft?
Also ich glaube, eben was ich anführte, dass Wissenschaftler das, um ihr eigenes Fortkommen zu fördern, das eben wissenschaftlich so verklausulieren, dass es für die Politiker nicht klar wird, wie gefährlich das ist. Das heißt, mit anderen Worten sagen sie dann vereinfachend, die Waffe ist vollkommen ungefährlich. Das heißt, das haben die Amerikaner gesagt, in Bosnien 1995, ja, wir setzen diese Waffe ein als Bombe und auch als Panzergranate, aber diese geringe, das ist ja schwach radioaktiv und die aber hochgiftig, das wird ja so in die Luft geblasen, das ist vollkommen ungefährlich. Und immer dieses Beharren auf vollkommen ungefährlich und dann eben 1000 Urinproben zu machen und von 1000 Urinproben sind 1000 negativ, was also ein Schwachsinn ist, das kann gar nicht sein. Ne? Ich habe damals auch Baretzke gesagt, also ich hätte doch wenigstens ein, zwei Proben positiv gemacht, damit es gut aussieht. Und dann hat er gebrüllt, was unterstellen Sie mir hier? Ne? Und ich sagte, ich unterstelle Ihnen genau das, was Sie denken.
Und im Endeffekt muss es aber doch immer auch ein paar Leute geben, die Bescheid wissen. Also die auch wissen, wie die Gefahren da sind. Und das ist nur die Frage, sind das halt Psychopathen? Sind das Leute, die nur am Interesse, Geld interessiert
sind? Nein, das sind doch keine Psychopathen. Oder sind denn die Leute bei VW, die genau wussten, dass das alles gefaked ist, dass das also ein Diesel ist, der das Neunfache rausschmeißt, was sie behaupten an Dreck, an CO2 und die Umwelt vergiftet? Das sind doch keine Psychopathen. Würde ich behaupten. Die liefert doch keiner irgendwo ein. Die werden auch nicht bestraft. Und genauso ist es bei den Militärs natürlich so. Wenn der große Bruder sagt, wir brauchen diese Waffe, wir haben nichts Besseres, dann werden wir als Vasallen und als kleiner Bruder eben dem zustimmen. Und da vermisse ich ganz einfach eben solche Politiker wie Willy Brandt noch, der also früher im Bundestag, ich weiß nicht mehr genau wann es war, aber ich erinnere mich daran, dass er wörtlich gesagt hat, wir dürfen nicht in Deutschland schon Amen sagen, wenn in den USA noch gebetet wird. Also diese vorauseilende Gehorsam, den ich jetzt also gerade bei dieser Regierung sehe, ne, das ist für mich erschreckend. Und das ist das Gefährliche, finde ich. Und das müssen wir unterbinden. Also wir, die Bevölkerung, indem wir eben bei Wahlen dann andere wählen, die das eben nicht wollen, die meinetwegen sagen, raus aus der NATO. Ich meine, man kann doch nicht mehr in einer NATO sein, wenn sich mehr und mehr herausstellt, dass das eine verbrecherische Organisation ist. Meine Meinung jedenfalls.
Die auf jeden Fall auch gerade den Einsatz solcher Waffen unterstützt.
Richtig,
ne?
Richtig.
Vielleicht noch
und
mal
zwar hemmungslos.
Ja.
Und Sie fragen ja zu Recht, ja, bremst denn da keiner? Ja, aber jeder will die Karriereleiter hoch und nicht runter.
Vielleicht sollten wir dafür auch noch mal als Abschlussgedanken noch mal kurz fragen oder noch mal klar machen, wie gefährlich das Ganze eigentlich ist. Weil manche Leute, wie Sie schon sagen, wenn man sich immer noch fragt, ist meine Karriere wichtiger als die Volksgesundheit oder vielleicht sogar die Gesundheit meiner eigenen Familie, dann kann es noch nicht so bekannt sein oder kann einem noch nicht klar sein, was eigentlich die Folgen sind. Vielleicht auch nochmal, dass Sie kurz den Vergleich bringen, wenn Sie das so beschreiben können, auch zwischen Uran und Plutonium zum Beispiel. Man weiß ja nie immer vollständig, was da drin ist. Und das ist ja teilweise ein Unterschied von der Giftigkeit. Ich hatte mal gehört, da ging es zum Beispiel um diese Verschwörung, dass Putin-Kritiker mit Plutonium teilweise umgebracht würden.
Polonium.
Das war Polonium.
Das ist wieder was anderes.
Das ist wieder was, aber es kann auch bei diesem Prozess mit entstehen. Ne? Und die Giftigkeit ist natürlich unglaubliche Potenzen.
Das muss man so sammeln und das ist so gering und das ist so teuer. Ja, ich meine, ich glaube, es gäbe einfachere Methoden. Natürlich wurde bei irgendjemandem, ich weiß den Namen nicht mehr, in England, der da verstorben ist, ein Putin-Kritiker.
Ich glaube nicht Vinenko oder so.
Ja, da hat man Polonium festgestellt. Ne? Auch bei Arafat angeblich. Also das sind immer so Gerüchte, die kochen hoch. Und als seriöser Journalist weigere ich mich natürlich, das erstmal zur Kenntnis zu nehmen, weil wir immer noch so gearbeitet haben, man braucht mindestens 3 Beweise oder 3 Zeugen oder 3 wichtige Hinweise dafür, dass es so ist. Und man kann nicht ganz einfach das sagen, das war doch vielleicht Polonium oder sowas. Ne?
Mhm. Aber vielleicht noch mal kurz, um klarzumachen, wie giftig sind diese Stoffe? Also wie lange zum Beispiel braucht das, um sich abzubauen? Wie weit kann sich das verbreiten?
Achso. Das ist eben das Ungeheure, dass das eben mit den atmosphärischen Winden um die ganze Erde gedrängt wird. Das ist ja logisch. Ne? Es ist auch so, dass also meinetwegen Plutonium ist 1 Million Mal giftiger als abgereichertes Uran. Ja? Und es hat eben während... Also man sieht das daran, dass die Halbwertszeit von Plutonium, glaube ich, 20.000 Jahre ist, nur. Ja? Und bei abgereichertem Uran, also je schwächer es strahlt, also desto länger ist die Halbwertszeit, da ist es 4,5 Milliarden Jahre. Das heißt, das strahlt noch genauso, wenn die Sonne schon erloschen sind und es auf der Erde keine Menschen mehr gibt. Das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. 4,5 Milliarden Jahre. Plutonium über 20.000 Jahre. Ne? Also das ist ja ein Zeitraum, das ist ja für uns, für ein menschliches Leben eigentlich unfassbar groß und lang. Und wenn die Medien darüber eben nicht berichten, ständig, natürlich kommt immer mal was. Zum Beispiel gab es im Frühjahr, meine ich, oder war es schon im Herbst, hat ausgerechnet der Bayerische Rundfunk nochmal einen Film gemacht über die Folgen der Kriege im Irak. Natürlich kam man auch auf Uranmunition zu sprechen. Und es kam, während ich in meinem Film noch gesagt habe, dass eben 18 Regionen im Irak, also eigentlich so verstrahlt sind, dass die Bevölkerung umgesiedelt werden muss, sagte dieser Film, dieser neue Film im Bayerischen Rundfunk, sagte, das sind weit über 30 Regionen. Das heißt, man stellt immer neue Regionen fest und es ist eben so, dass eben auch diese Desert Storms, die ja ständig jedes Frühjahr und Herbst sind, einmal vom Norden nach Süden, vom Süden nach Norden, da wird eben jetzt durch diese Desert Storms wird jetzt die Gebiete von Fallujah, die besonders verstrahlt sind, und im Süden um Basra herum, die werden scheinbar gereinigt, indem die Desert Storms das eben in den Norden tragen, und dass es da oben in Regionen der Kurden, aber auch im kurdischen Iraksgebiet eben jetzt dann runterkommt und dort Kinder, missgebildete Kinder geboren werden, missgebildete Kinder an Leukämie erkranken, und zwar an aggressiven Leukämien, wie sie sonst nur bei alten Menschen vorkommen. Also das ist alles eine verkehrte Welt. Und dieses Gebiet wird natürlich wieder durch den umgekehrten Sturm, wird es wieder zurückgedrängt. Und dass das so heftige Stürme sind, da geht das eben auch in die Atmosphäre. Und dann werden eben solche Sachen um die Welt gedrängt, eben auch nach Deutschland logischerweise.
Vielleicht als Abschlussgedanken. Was können Politiker, was können Beamte, was können normale Bürger tun, auch gerade hier in Deutschland aktiv zu werden, um eben diesem Zustand, der auch für uns hochgefährlich sein kann, wie Sie schon sagen, es ist ja egal, ob das jetzt im Irak hochgeht, die Waffe, es kann zu uns getragen werden. Es ist im Prinzip ein globales Problem. Was können wir hier vor Ort dagegen tun?
Also ich möchte meine Kollegen, meine Journalistenkollegen, die also noch in Amt und Würde sind, ich bin ja in Pension, ja, die möchte ich zum Beispiel eben aufrufen, dass sie, wenn ein Herr Hans Rühle so dummes Zeug erzählt, dass man diese Waffe also braucht, um einen Panzer, einen russischen Panzer kaputt zu machen, also so zu schädigen, dass er nicht mehr einsatzfähig ist, dann halte ich das für Wahnsinn. Und das sollten die Kollegen auch sagen. Sie sollten sowas zerpflücken und eben darauf hinweisen, wie gefährlich es ist. Bieten sich dauernd Gelegenheiten. Und natürlich die Politik, die sollte eben nicht davon aus, sich von irgendwelchen Wissenschaftlern irgendwas erzählen lassen, die da sagen, das ist harmlos, das ist ungefährlich. Da sollte man eben sich mal ein paar wissenschaftliche Bücher zur Hand nehmen. Das hat immer Asaf Durakovic zum Beispiel gesagt, der 12 Jahre lang für die USA, fürs Pentagon gearbeitet hat und eben geschädigte Soldaten untersucht hat. Und der dann aber gefeuert wurde, selbstverständlich, als er sagte, das kommt durch das eingesetzte Uran. Und das müsste man auch kritisieren. Wie kann man so einen hervorragenden Wissenschaftler feuern, nur weil er die Wahrheit sagt? Und dieses System, ich will nicht sagen, es wird nicht gelogen. Es wird ganz einfach nicht erzählt, wie gefährlich etwas ist. Und da muss man die Politik wachrufen, da muss man die Journalisten wachrufen, da muss man die Wissenschaftler fordern, damit sie die Wahrheit sagen, und zwar unverblümt die Wahrheit sagen. Ich weiß, das ist schwer. Ich habe es selber erleben müssen, dass es schwierig ist und dass man dadurch Schwierigkeiten hat. Aber ich wünsche mir, dass es wieder solche Zeiten gibt, dass man darüber redet. Und die Leute müssen Preise kriegen. Einen Nobelpreis, um ganz hoch zu greifen. Ne? Wenn irgendwelche wie Snowden, solche Whistleblower. Whistleblower sind wichtig, ganz einfach. Und man müsste sich schützen, besser schützen.
Mutige Menschen werden gebraucht, gerade auch bei diesem Thema, auch gerade beim Thema Atomwaffen. Wir haben es gerade gehört, Atomwaffen, nicht nur die großen Sprengköpfe, von denen man redet, sondern auch strahlende Geschosse, die im Einsatz kommen und von der NATO auch verwendet werden. Friedrich Wagner, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Was kommt bei Ihnen, was steht bei Ihnen als nächstes an, und wie können Menschen ihre Arbeit verfolgen?
Ja, ich habe ein Buch jetzt fertiggestellt. Ich bin ein bisschen abergläubisch, ich will nicht viel drüber sagen, aber es ist eben die Geschichte des Films, wie der zustande kam, wie man versucht hat, den Film zu verhindern, wie es Günther und mir ergangen ist. Und ich habe den Arbeitstitel gewählt, Todesstaub made in USA. Und ja, ich habe einen Literaturagenten, der hat das jetzt nicht das fertige Buch, aber ein Exposé dafür mit Fotos und so weiter auf die Buchmesse mitgenommen. Und es gibt eben 2 Verlage, die Interesse signalisiert haben. Das wäre natürlich schön, wenn das auf dem Markt erscheinen würde.
Danach kann man Ausschau halten und vielleicht auch die Verlage unterstützen und dabei weiterhin auch Neugier drauf haben, sodass das Buch vielleicht schnell rauskommt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Mein Name ist Hagen Grell und das war Nuviso Talk. Vielen Dank.